Liebe Wacker-Fans, herzlich willkommen zur 158. Ausgabe der Wackerstube. Wie in jeder Woche begrüßen euch
Alex, servus.
Und der Martin, grüß euch. So Alex, heute gibt es natürlich einen absoluten Schwerpunkt, wie auch die ganze Woche schon auf unserer Instagram-Seite oder ja, auf unseren Instagram-Kanälen Stories zu sehen. Unser Verein ist auf Trainingslager.
So kann man es, glaube ich, sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, der gesamte Verein eigentlich, kann man sagen, ja. Mhm. Mit Ausnahme der Profis und der zweiten Mannschaft und der Damenabteilung ist eigentlich der gesamte Nachwuchs, kann man sagen, aktuell in Naz in Südtirol auf Trainingscamp, eine ganze Woche lang. Richtig coole Sache und da haben wir uns natürlich gedacht, da müssen wir natürlich unseren Nachwuchsleiter in Renato in die Wackerstube einladen und ihn einmal ein bisschen ausfragen, wie die Woche so läuft, was alles so im Programm steht. Und was er generell so momentan für Aufgabenbereiche hat bei uns als Nachwuchsleiter. Er ist jetzt doch schon über ein Jahr oder fast ein Jahr bei uns. Ich glaube, da ist mal höchste Zeit, dass er bei uns in der Stube ist und uns mal ein bisschen berichtet, was so alles passiert im Nachwuchsbereich.
Genau. Und bevor wir natürlich da in Renato dann begrüßen dürfen, müssen wir natürlich noch über den Sport sprechen. Vergangenes Wochenende, wir haben ja letzte Woche Dario Grujicic bei uns in der Stube begrüßt und wir haben das West-Derby, wie er es genannt hat, gespielt gegen Austria Lustenau. Wir haben es knapp, aber doch verloren. Das war natürlich dann wieder so eine Partie, die ein bisschen bitter verlaufen ist, wenn wir es ganz ehrlich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man nach 14 Minuten einmal weniger ist, ist es natürlich sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, trotzdem, dass man danach die Reaktion, was die Mannschaft gesagt hat, die spricht eigentlich für den Charakter der Mannschaft, dass das einfach voll intakt ist. Das ist jetzt für mich mal fast wichtiger herauszuheben, wie die rote Karte. Trotzdem, am Ende geht es um die Punkte, das ist uns allen bewusst und da hätten wir es natürlich gern, zumindest einen Punkt hätten wir da mitgenommen. Am Ende ist es leider keiner geworden. Sehr, sehr schade, wie du ansprichst, aber ich glaube, wie gesagt, der Charakter der Mannschaft, der passt, der ist da und auf dem müssen wir jetzt einfach aufbauen und Wunden lecken und jetzt einfach das Positive mitnehmen und so in die nächsten Runden gehen. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig.
Genau, es ist ja, wie wir angesprochen haben, diese Next-Man-Up-Mentalität, die haben wir ja jetzt wirklich zeigen müssen. Wir haben doch einige Ausfälle zu verkraften gehabt, also entweder durch die rote Karte vom Flo Jamnik davor schon oder eben auch, das war ja dann doch ein bisschen kurios, auch wieder vom Dario zum Beispiel, der ja gefehlt hat. Aber da hast du, glaube ich, eher ein Update für uns.
Genau, ja, der Dacke hat ja schon länger, eigentlich kann man sagen, Knieprobleme, eigentlich kann man sagen, seit dem schon formreichen Ausspiel eigentlich dann ein Kunststraßenspiel, ist es dann ein bisschen schlimmer geworden noch. Das hat jetzt ein bisschen mitgezogen, hat dann aber trotzdem eigentlich immer gespielt, dann zum ersten Mal in der letzten Woche gegen Steyr eben nicht. Gegen Lustenau hat uns eben, vor dem Lustenau-Spiel hat uns in der Schwackerstube besucht und hat gesagt, okay, ist eigentlich ready für das Spiel. Leider sind die Knieschmerzen dann aber doch wieder stärker geworden und deshalb haben wir uns jetzt, oder haben wir uns, hat sich die medizinische Abteilung dazu entschieden, eine Arthroskopie durchzuführen bei ihm. Die ist am Montag passiert. Da hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass es lediglich, also er hat uns ja berichtet, dass er einen leichten Knorpelschaden auch schon seit längerer Zeit hat. Und jetzt hat eben der Dr. Gfeller einfach den Meniskus oder den Knorpel einfach ein bisschen abgeschliffen, so hat er es genannt, damit er jetzt da einfach keine Probleme mehr in nächster Zeit hat. Und von dem her ist es auch für uns gut, weil die Ausfallzeit dementsprechend gering ist. Das heißt, er sollte eigentlich nach der Länderspielpause schon wieder bereit sein, um ins Training einzusteigen. Und das ist natürlich dann wohl das geringste Übel, würde ich es jetzt einmal nennen.
Genau, auf jeden Fall. Das kann man durchaus so sagen. Für den Piro natürlich wieder bitter, weil wir müssten wieder was tun in der Abwehr. Jetzt, wo der Haxi auch noch ausfällt. Aber genau. Ja, so geht's. So
die Optionen haben wir, ich glaube, Stefan Primanovic hat gegen Austria Lustenau gezeigt, dass er das absolut spielen kann. Ja. Der Hupfi ist eh schon im letzten Jahr, hat er mehr Innenverteidiger gespielt wie Außenverteidiger. Robert Martic könnte das sogar zur Not noch spielen. Also ich glaube, Optionen haben wir schon, die werden nicht ausgehen, aber klar, wenn da zwei Innenverteidiger ausfallen, ist natürlich nie leicht, vor allem weil man ja in der Offensive, vor allem in der letzten Woche noch wirklich Verletzungsprobleme gehabt von Fabio Vitteritti, ist noch ausgefallen. Hat sich im Abschlusstraining beim Schuss von Robert Martic hat den Fuß reingehalten, hat sich das Knie ein bisschen Knie überdehnt. Lukas Friedrichs hat Leistenprobleme. Also waren ja die Vorzeichen, waren ja wirklich alles andere als gut, muss man sagen. Vor allem das alles einen Tag vor dem Spiel. Genau. War der Biro schon ein bisschen zum Improvisieren gezwungen. Und ich denke aber, dass das gegen Amstetten jetzt schon wieder ein bisschen besser ausschaut. Der Fabio hat jetzt schon wieder im Training. Beim Freddy werden wir jetzt noch schauen, ob es sich dann für Sonntag schon ausgeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, kommt dann die Länderspielpause sehr, sehr entgegen, weil ich glaube, dass dann auch der Azu wieder ein absoluter Thema sein wird. Und dann glaube ich schon, dass man gerade in der Offensive dann auch Alternativen auch von der Bank nochmal haben, die wir jetzt vielleicht in Lust noch nicht so gehabt haben. Und trotzdem muss man sagen, sehr erfreulich, auch mit Deke wieder mit dem Spiel nach ewig langer Leidenszeit. Und ist ja super, wenn solche Jungs dann einmal wieder die Chance kriegen zum Spielen. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach haben sie das schon genutzt. Da, wenn man so einen Rafi Galé nimmt, der vielleicht momentan hinten dran ist, der wieder seine Chance gekriegt hat, das Tor gemacht hat und einfach ein Kämpfer ist und uns gerade in dem Spiel mit Ammann weniger sehr, sehr gut dann hat, dann ist das, glaube ich, absolut positiv zu bewerten.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja, wie du hast angesprochen, der Rami hat sein Comeback gegeben, was natürlich, glaube ich, jeden sehr berührt hat, was wo wir natürlich uns sehr freuen drüber. Nach dieser sehr grauenhaften Zeit, die er durchleben hat müssen, ist es natürlich fantastisch, wenn wir ihn eben wieder da sehen, wo er hingehört, nämlich am Fußballplatz. Das ist super. Der Rafi hat das Tor geschossen. João Luiz hat da sehr viel Wirbel gemacht. Also kann man eigentlich eben, wie gesagt, alle, die dann reingeworfen werden, die da sein müssen, sind dann da gewesen. Es war, wie gesagt, eine sehr bittere Sache, dass man eben so lange mit einem Mann weniger spielen haben müssen. Trotzdem aber, wie du es angesprochen hast, ich glaube eben, die Moral war sehr, sehr gut. Natürlich können wir uns da insofern nichts kaufen in der Tabelle, aber es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen gewesen, dass die Mannschaft eben voll da ist, voll im Takt ist und eben jetzt gegen Amstetten am Sonntag in der Matinee dann daheim natürlich die nächsten Punkte einfahren will. Wird natürlich eine sehr spannende Sache werden. Und ja, wie man es von den letzten Jahren schon kennt, Sonntagsspiele sind ja einmal sehr speziell, aber können sehr schön sein. Wenn da schönes Wetter ist, hat es dann auch wieder irgendwas, muss ich sagen.
Also, ja, ich muss sagen, so richtig gewöhnt habe ich mich immer noch nicht an die Anschlusszeit.
Es ist schon sehr ungewohnt immer noch. Ich glaube auch eben für den ganzen Rhythmus, das haben wir eh schon öfter mit den Spielern besprochen, das ist auch wieder was anderes, so früh dann zu spielen. Aber ja, der Piro macht sowieso seine Trainingseinheiten, dann legt er ja da noch aus. Und das, ich glaube, sie werden sich da sehr gut akklimatisiert haben die ganze Woche. Schauen wir mal eben, wie es mit den Verletzungen weitergeht.
Ja, es sind schon auffallend viele Trainingseinheiten diese Woche am Vormittag.
Eben, ja. Ja, das hat natürlich seinen Sinn und seinen Grund, sagen wir so. Gut, dann sprechen wir noch über die restlichen Mannschaften, die im Einsatz waren. Natürlich Wacker 2, die haben ja gleich zwei Spiele gehabt, so quasi zwischen unseren Ausgaben. Einerseits dieses Spiel am Wochenende gegen den SV Hall, das war ein absolut fulminanter 6:0 Erfolg.
Ah, ja.
Also da ist wieder richtig rund gegangen. Und dann ja gleich am Dienstag das Nachtragsspiel gegen den SVI. Das Stadtderby, das ja abgebrochen werden hat müssen, aufgrund dieser schweren Unwetter, die da damals waren. Und das ist 3:1 für unsere Mannschaft ausgegangen. Also zwei sehr erfreuliche Ergebnisse. Und unser von letzter Woche schon angesprochene Goalgetter hat einfach da weitergemacht. Rionita.
Der macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat.
Ja,
er ist ja schon jemand, der schon was vorzuweisen hat. War ja schon mit 18 oder 17, glaube ich, in der japanischen Liga schon mit einem Profivertrag. Ist eigentlich in Japan sehr, sehr ungewöhnlich, weil man da ja eigentlich teilweise bis Anfang 20 noch in College-Teams oder an irgendwelchen Universitäten spielt, ähnlich wie in den USA. Und da hat er schon einen Profivertrag gehabt und jetzt über die Kontakte von Masaki sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass der den Weg nach Innsbruck geführt hat oder gefunden hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange der Masaki den unten noch zur Verfügung hat, weil ich glaube, dass wenn der so weiter trifft, dann wird es sicherlich auch ein Thema werden für den Herrn Pirovka.
Oh. Das glaube ich ja. Und dann hätten wir vielleicht sogar so eine kleine Japan-Kombo da vorne mit dem Azu. Also bin ich sehr gespannt, ja. Ist schon ganz cool.
Ja, könnte harmonieren, ja.
Auf jeden Fall, die ganze zweite Mannschaft zeigt sich wirklich in bestechender Form, ist sehr cool. Es geht direkt weiter am Freitag mit dem nächsten Stadtderby gegen die Reichenau. Diesmal in der Reichenau, also auch wieder in Innsbruck. Ein Auswärtsspiel, Auswärtsheimspiel, wie immer man das sehen will. Wird sicherlich auch wieder sehr cool. Die Mannschaft eben super drauf. Mal schauen, wie sie sich gegen die Reichenau dann schlägt. Ebenso gut drauf ist natürlich die dritte Mannschaft, die ja eben auch in diesem Trainingslager, über das wir jetzt dann gleich mehr sprechen werden, sich befindet. Die haben gegen Patschakofl gespielt, 4:1 gewonnen, nächster Sieg also. Und da geht es dann gegen Schwarz 1b weiter.
Sind wir auch ist sehr ja gespannt. Schon so ein bisschen ein Top-Spiel der Runde, kann man sagen. Nachdem Rum ist, glaube ich, dort der Tabellenführer, die ja nominell wirklich sehr, sehr gut besetzt sind. Und dahinter sind dann direkt wir und eben die junge Schwarzer Mannschaft, die da um die Plätze kämpfen. Also kann man schon so ein bisschen das Topspiel in der Bezirksliga West deklarieren.
Genau, von dieser Woche auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich die Damen, die stehen ja vor dem großen Liga-Auftakt in der Planet für Frauen-Bundesliga. Da geht es am Sonntag geht es für
Sonntag,
uns.
Sonntag, genau.
Mädels los. Die haben noch die Generalprobe gehabt gegen die SPG SCR Alltag FFC Vorderland. Das war leider eine 2:5 Niederlage. Allerdings, ja, Gabi, hat man natürlich sehr viel mitnehmen können. Es war ja wirklich eine sehr intensive Vorbereitung, eine sehr lange Vorbereitung mit vielen Zugängen, vielen Abgängen. Jetzt auch wieder so spontane Abgänge, wenn man so will, glaube ich, waren auch noch dabei. Also, aber auf jeden Fall eine Sache, ja, wo sie sich sehr gut einstellen haben können auf die ganze Liga. Die startet aber natürlich mit der Mammutaufgabe, das muss man auch gleich sagen, nämlich gegen den SKN St. Pölten, gegen die Frauen vom SKN St. Pölten. Da wissen wir alle, das ist der Ligagrößeste, das ist der, wirklich ja. der, den man jedes Jahr irgendwie jagen will, schlagen will. Und man tut sich dann trotzdem sehr schwer. Also die anderen Mannschaften, das gilt nicht nur für unsere Damen, sondern ja, auch für alle anderen. Das ist natürlich sehr schwierig.
Ja, einfach aufgrund des dann doch großen Umbruchs, den wir im Kader gehabt haben und den die Damen da im Kader gehabt haben, wird es sicherlich nicht leichter dann gleich am Beginn. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie sich schon schlagen. Die haben ja unter der Woche noch einen doch sehr prominenten Abgang gehabt. Sie haben ja eine Dorffrau also im Sommer von Austria Wien geholt mit Andrea Gurtner, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Die ist jetzt sofort weitergewechselt in die erste spanische Liga zu Tenerife. Ich habe da mit dem Bernhard diese Woche telefoniert, der mir erklärt hat, dass das Spiel gegen Real Madrid damals auf dem Real Madrid TV übertragen worden ist. Und so sollten anscheinend spanische Mannschaften auf sie aufmerksam geworden sein. Hat er zwei Angebote gehabt, eines aus Barcelona, von der Espanyol Barcelona in der zweiten Liga. Und die ist jetzt eben nach Tenerife gewechselt, wo wir ihr keine Steine in den Weg legen wollten.
Ja.
Von dem her bin ich da schon sehr, sehr gespannt, wie sie sich gleich gegen St. Pölten schlagen. Gegen Vorderland Alltag war der Benni nicht so ganz zufrieden mit der Leistung. Das war eines der schwächeren Auftritte der Damen. Aber ich glaube, wenn man gerade an das Spiel gegen Real Madrid zurückdenkt, die vielleicht ja in irgendeiner Art und Weise vielleicht vergleichbar sein mit St. Pölten, wo wir ja sehr, sehr lange auf 0-0 gewesen sind, vielleicht gelingt uns eine Überraschung.
Eben, den gibt es immer im Fußball, das ist das Schöne dran. Und außerdem, wie gesagt, Generalproben darf man ja doch versemmeln, für das sind sie da. Und jetzt geht es dann los, jetzt zählt es dann. Natürlich, wir drücken die Daumen, wir sind sehr gespannt drauf. Es wird eine tolle Saison, glaube ich, eben wie gesagt, mit den ganzen Umbrüchen und so weiter. Aber es ist jeder so positiv und ich glaube, es ist die Stimmung sehr gut. Und ja, ich denke, wir werden in den kommenden Wochen eh wieder mehr über die Damen dann auch sprechen. Heute geht es aber hauptsächlich um den Nachwuchs und es geht mit einem mit einer Personalie weiter, die eigentlich schon relativ lang gefordert wurde von unseren treuen Zusehern, nämlich mit Renato Gligorowski geht es heute weiter, unserem Nachwuchsleiter, der, wie du es angesprochen hast, schon ein Jahr bei unserem Verein ist und jetzt zum ersten Mal dann auch den Weg in die Wackerstube findet. Wir haben dieses Trainingslager. Alex, du bist der Mann für Instagram diese Woche sozusagen. Du ballerst alles raus, verwertest alles, was du bekommst. Was hast du für einen Eindruck so, wenn ich die fragen darf, bis jetzt?
Ja, also erst einmal muss ich mich an der Stelle nochmal bei allen Nachwuchstrainern, beim Renato bedanken, weil die ballern mein Handy dazu. Also da kriege ich quasi minütlich Videos und Bilder, die wir da verwerten können. Also das ist wirklich super. Ich glaube, dass es aber auch eine lässige Sache ist, einfach auch für die Nachwuchskinder, für die Eltern, für unseren ganzen Verein, dass wir das einfach auch herzeigen und ihnen da auch diese Bühne gibt. Wir werden da sicherlich auch ein bisschen einen ausführlicheren Nachbericht dann noch bringen auf der Website dann am Ende des Trainingslagers. Wir haben ja damals beim Trainingslager von den Profis, wo ich ja dabei war, haben wir das sehr, sehr ähnlich gemacht und wollten es dann einfach von der Aufmachung her auch gleich machen bei dem Nachwuchs, weil wir ihnen einfach diesen Stellenwert dann geben wollten, weil es, glaube ich, einfach eine lässige Geschichte ist für die Kids, für die Eltern und auch einfach auch, dass wir unseren Verein ein bisschen herzeigen, wenn wir das so machen. Und von dem her ist es wirklich von der Aufmachung her genau gleich wie beim Herrentrainingslager. Wir haben in der Früh immer, die bringen wir die Tagesvorschau, regelmäßige Stories. Und ich habe schon den Eindruck, dass einfach alle mit riesen Begeisterung, mit riesen Freude dabei sind. Und das ist einfach sowas, kann schon zusammenschweißen, so ein Trainingslager. Vor allem, wenn da wirklich mal der gesamte Verein oder der gesamte Nachwuchs vom Verein dabei ist, das ist schon eine richtig coole Sache.
Voll. Ich glaube, das hat es eben auch noch nicht gegeben, so in dieser Form. Es ist auch sehr spannend, weil man sieht eben die ganzen unterschiedlichen Jahrgänge, wie sie zusammen sein. Also da scheint das auch alles gut zu funktionieren. Dann sieht man natürlich auch sehr viel Spaß, also der wirklich im Vordergrund steht, wenn eben der Renato mal in den Pool geschmissen wird oder wenn auf einmal der Ali Hörtnagel da steht und mit ihnen Fußballtennis spielt. Also das sind ja wirklich sehr, sehr coole Eindrücke, die wir bis jetzt gewinnen konnten. Umso spannender wird es natürlich jetzt zu sein, mit jemandem zu reden, der vor Ort ist und der wirklich sagen kann, ob das auch so stimmt oder ob es doch anders ist, wie wir es suggerieren. Ja. Also, wir begrüßen jetzt Renato Gligorowski. Ja, dann guten Morgen und danke für deine Zeit. Renato, einen schönen Gruß nach Südtirol. Wie geht's dir?
Guten Morgen, buongiorno. Ja. Alles wunderbar.
Alles wunderbar. Ihr seid jetzt schon...
Wunderbar. alle sind auf und schon wieder auf Achse, teilweise eben am Trainingsplatz, im Rhythmiktraining, Besprechungen, genau. Kraftkammer, alles da.
Alles da, ja, wir haben es ja gesehen, ihr habt ja immer einen sehr strukturierten, sehr durchtakteten Tagesablauf. Wann geht denn euer Tag jetzt so der Zeit los? Wann stehst du auf?
Also wir haben den Start, den offiziellen Start um 6.30 Uhr. Da haben wir dann den Wegdienst in den einzelnen Zimmern. Und dann fangen wir, der Situation geschuldet, mit unseren Corona-Tests an. Haben wir ab 7 Uhr die Corona-Tests eingeplant. Davor gibt es auch noch keine Zusammenkünfte. Das machen wir meistens draußen, bis auf die ganz kleinen Jahrgänge. Da haben wir auf den Balkonen das sozusagen vor ihren Zimmern organisiert mit den Trainern. Und bis nicht die Glocken läuten und es alle mal negativ sagen, gibt es dann keine Zusammenkunft. Dann starten wir den Tag meistens mit so einem Wake-up-Call, nennen wir das. Da geht es um Beweglichkeit, ein bisschen aktivieren. Da sind so auch unterschwellig ein paar Liegestütze dabei, verpackt in Yoga-Form, Downward Dog und Planks und solche Sachen, die Warrior-Positionen. Und dann geht es zum Frühstück. Und dann haben wir unseren ersten Vormittagsblock unterschiedlich aufgeteilt. Also von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sind die einzelnen Teams. Dann haben sie eine Zeit am Platz, wo sie Training haben. Beziehungsweise haben sie dann auch davor oder danach, immer nach dem Training, haben sie so eine spezielle Einheit, wo gerade Rhythmisierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, diese Dinge halt Schwerpunkt sind mit einer Spezialtrainerin, mit der Imma Steinlechner, Profitänzerin. Und auch Tanztrainerin, und die hat uns da unterstützt. Und meine Frau, die Gabi, die ist ja Kinder-Yoga-Lehrerin und Pädagogin. Und die macht sozusagen auch gemeinsam mit der Imma diesen Vormittagsblock, auch wo es um Rhythmik, Yoga und so weiter geht.
Und da dazwischen haben wir jetzt die abziehen können, sozusagen, dass du mal eine halbe, dreiviertel Stunde für uns Zeit hast. Das geht sich aus.
Ich habe die Aufgabe, ich bin so quasi mal der Reiseleiter.
Ah, ja.
Und das Mädchen dann der Pursch für alles. Und freue mich natürlich, weil ich auch die einzelnen Mannschaften dann immer wieder mal auch beim Training habe, die unterschiedlichen Jahrgänge. Und das ist auch immer natürlich ganz nett, weil man gewisse Themen abarbeiten kann. Und sonst habe ich ja auch die Trainer immer wieder am Tivoli auf unterschiedlichen Plätzen verteilt, zu unterschiedlichen Zeiten. Und hier habe ich doch eher, sagen wir mal, die kurzen Wege. Und wo wir uns dann austauschen können, wo ich mit der Mannschaft mittrainieren kann oder mit ihnen dann ein Training leiten kann. Und das ist so immer so dazwischen. Wir haben natürlich auch Freundschaftsspiele. Jetzt haben wir gestern gerade gegen den FC Südtirol gespielt mit der U13 und der U14. Und dann bin ich dann natürlich auch immer bei den Spielen dabei. Die U10 hatte schon Spiel, heute spielt die U11 und die U12. Am Samstag spielt die U16. Gestern am Abend hat unsere U19, die Juniors, gegen den SV Naz gespielt. Also wir haben immer wieder sehr viele Aktionen pro Tag und sind aber beim Mittagessen stehen geblieben. Das ist dann um 13 Uhr. Ja. Nachher haben wir eine Trainersitzung unmittelbar danach, damit wir immer den nächsten Tag dann vorplanen, damit wir Bescheid geben können, auch im Fürstenhof hier, wann wir kommen am nächsten Tag, wann wer da ist und dass wir auch die Plätze einteilen und unsere Aktionen einteilen für den nächsten Tag. Und dann geht es am Nachmittag wieder los ab 15.30 Uhr mit den einzelnen Trainingssessions. Und dann haben wir noch vor dem Abendessen, was meistens um 19 Uhr ist, haben wir noch einen so speziellen Block, Bewegungswerkstatt nennen wir das, wo sehr viel koordinative Dinge gemacht werden, vor allem mit den kleineren Jahrgängen, also U11 bis U10 bis U14, die dann halt so noch spezielle witzige Sachen haben, wie Limbo, wie gewisse Formen des Springschnurspringens, mit so einem Feet-Up-Hocker haben wir mit, also wo man die Füße, den Kopf in so einen Sitz hineintun kann und die Füße nach oben, also Körperstabi, Beweglichkeitsthemen, wir haben ja sehr viel. Und nach dem Abendessen haben die Kinder dann noch wirklich freie Zeit, wo sie entweder organisiert mit den Trainern einen Film schauen oder halt ein Tischtennisturnier machen, ein Wurzlerturnier, wo sie da draußen auf der Wiese noch Fußball spielen können, Trampolin ist da, Spielplätze sind da in der Umgebung da. Also wir haben
alles gegeben. Es ist eigentlich, kann man sagen, zum ersten Mal, dass wir sowas in dieser Form organisieren. Ich kann mir vorstellen, es ist gerade in der Organisation für die schon ein riesen Challenge, da über 100 Kinder mit Trainer, mit Betreuer, da alles einzutakten. Wie groß war die Challenge?
Ja, das Ganze ist eigentlich schon früh entstanden. Also eigentlich, jetzt haben wir bald ein Jahr, dass ich bei Wacker bin, mit Mitte September letzten Jahres. Und ich wollte immer schon etwas machen, weil Wacker war für mich, sozusagen als Gastarbeiterkind in Österreich aufzuwachsen, war einer der großen Vereine. Und das Logo mit dem Stern drauf, das verkörpert es, ja, weil es nicht viele Vereine gibt, die so einen Stern über dem Logo tragen. Und Wacker Innsbruck ist einer dieser Vereine. Auch wenn diese, sage ich mal, glorreichen Zeiten schon ein bisschen länger her sind, denke ich, dass das ein absolutes Privileg ist, bei so einem Verein arbeiten zu können. Und auch dementsprechend auch die Verpflichtung, dass man wieder an diese glorreichen Zeiten anschließt und wieder dorthin kommt. Ja, das muss unsere Zielsetzung sein. Und deswegen wollte ich irgendwas Spezielles wieder kreieren. Also so einen Stern auf unsere Jugendabteilung, Nachwuchsabteilung wieder drauf tun und etwas kreieren, was vielleicht andere Vereine so gar nicht machen oder was vielleicht in Österreich nicht einzigartig ist, aber doch selten vorkommt. Und etwas, was mir gleich einmal ins Auge gefallen ist, wie ich zu Wacker gekommen bin, wenn ich mir die Trainingsstätte angeschaut habe, dass wir doch sehr, sehr zerstreut sind, eben mit dem Training einmal auf der Westseite vom Tivoli, dann in der Wiesengasse, dann teilweise in Ruhm, in Rien. Wir sind immer irgendwo anders. Und weil ich ja komplett von woanders dazugekommen bin, kannte ich ja auch weder Spieler noch Betreuer noch Eltern noch sonst irgendwen da. Und dann ist mir einfach aufgefallen, also wenn nicht jemand da Wacker Innsbruck Trainingsleiberl gerade anhat, die kennen sich ja untereinander eigentlich nicht. Und das ist mir gleich einmal ins Auge gestochen, weil man dachte, dagegen müssen wir auf jeden Fall was machen, dass wir als Wacker-Familie einmal intern viel mehr zusammenwachsen, dass wir eine Einheit werden und dann diese Einheit auch nach außen hin demonstrieren am Platz, dass wir Wacker einfach eine Festung sind, die nicht zum Einnehmen ist. Und da haben wir gedacht, okay, die Jahrgänge müssen sie besser kennenlernen, die müssen gemeinsame Aktionen machen. Geht oft schwer am Tivoli selber, weil die Trainingszeiten natürlich von 15 Uhr weg bis 22 Uhr ist ja jeder aufgeteilt und aufgefächert und manchmal begegnet man sich gar nicht. Und da ist dann schon langsam diese Idee gewachsen, dass wir so ein All-Wacker-Nachwuchs-Event einmal machen und in einem Gespräch natürlich mit meinem Team und einer davon ist der Fabian Lantscher, der Trainer von unserer U15, der von hier ist und der die Leute hier kennt, der die Örtlichkeit kennt und mir dann im Gespräch erzählt hat, dass er hier auf Trainingslager war mit seiner Mannschaft und dann habe ich eins und eins zusammengezählt, habe gesagt, du, wie groß ist denn das dort, wie viele Leute kommen da hin, können wir das einmal organisieren, lass dich das blocken und dementsprechend auch ein großer Dank erstens an den Fabian, aber auch an den Fürstenhof hier und an den SV Naz, dass wir hier Gäste sein dürfen mit unserer ganzen Crew. Und dass wir uns hier ausgebreitet haben, super Trainingsbedingungen haben, super Verpflegung haben, eine fantastische Unterkunft. Und mit Corona hatten wir den Vorteil, dass natürlich dann gegen Herbst und Winter letzten Jahres die Situation, wie wir alle wissen, so war, dass kaum wer an Tourismus gedacht hat, dass alles unsicher war, wie schaut der nächste Sommer aus. Und dadurch sich überhaupt ergeben hat, dass eigentlich so eine Unterkunft geblockt für eine Woche eigentlich komplett leer war. Und da haben wir uns gleich draufgesetzt, da haben wir gleich nachgefragt, können wir das reservieren und haben das dann auch noch vor Weihnachten eigentlich zum ersten Mal kommuniziert an die Eltern mit der Umfrage, könntet ihr euch vorstellen, da mitzumachen bei so etwas. Und das war durchaus positiv, dann haben wir das immer weiter gesponnen. Wir hatten ja auch, wie wir intern wissen, die Situation, dass wir gesagt haben, wir nehmen das ins Budget generell auf und bezuschussen das auch sehr massiv von Vereinsbudget her. Es kamen dann die Dinge leider anders, so mussten die Eltern auch den Großteil der Kosten hier jetzt stemmen, aber es hat sich Gott sei Dank in einem Rahmen bewegt, der doch machbar war. Und ein paar Partner sind unserem Aufruf auch gefolgt, dass sie uns da unterstützen, wie das Sanatorium Kettenbrücke oder auch die Sterzinger Milch und auch die örtliche Apfelgenossenschaft Wohl, die haben uns 150 Kilo Äpfel spendiert und wir haben Joghurt bekommen und wir haben natürlich auch kleine finanzielle Beiträge bekommen als Unterstützung. Und die haben es dann doch möglich gemacht, dass wir gewisse Aktionen, wie zum Beispiel, dass wir Geschwisterkinder dann gratis mitgenommen haben, dass wir die Kosten leicht reduziert haben für alle Spieler. Das hat uns das überhaupt erst ermöglicht.
Das ist ja, ja, da bedanken wir uns natürlich sehr. Danke auch nochmal, dass du es jetzt schon direkt angesprochen hast. Mich würde ja interessieren.
Vielleicht kannst du ein paar Logos einblenden.
Ja, klar, das blenden wir alles ein. Wir sind auf den sozialen Netzwerken ja schon fleißig dabei. Der Alex macht das ja vorbildlich, immer ganz fantastisch und ich werde es da auch natürlich auch machen. Was mich interessiert hat, ist ja, du hast angesprochen, du hast alle Jahrgänge mit dabei. Das heißt, du hast 7-Jährige und wahrscheinlich so bis zu 16, 17-Jährige dabei. Wie verstehen die sich so untereinander? Gibt's da Berührungspunkte oder sagen die Großen, nein, ich habe keine Lust auf die Kleinen und die Kleinen hängen, aber trotzdem immer auf die Großen, weil sie ja doch spannend sind. Wie geht's dann da damit?
Ja, das ist, also wir haben genau die Jahrgänge 2013 bis 2003. Also das ist so eine Dekade, die da ist. Und 2013 wollte ich deswegen mitnehmen, weil es für mich so ein spezieller Jahrgang ist. Also jetzt bin ich eben neu bei dem Verein. Und wie gesagt, noch immer irgendwo fasziniert von den Zeiten, wo ich in meiner besten Fußballerzeit war. Und da war Wacker die eine der Adressen, wo man hätte sein wollen, als jemand, der in den Profifußball will. Und wie ich natürlich dann zu Wacker gekommen bin, habe ich gesehen, überall steht 1913, und denke ich mir, aha, der Jahrhundertjahrgang ist ja dann 2013 und mit dem müssen wir ganz speziell was machen. Und darum, auch wenn die teilweise noch 7 Jahre erst sind, sind die da jetzt so quasi mitgehangen, mitgefangen, als erster Jahrgang, der da mit ist. Und der 2003er-Jahrgang, da haben wir nicht viele Spieler, aber die Juniors sind so quasi noch als U19 bis maximal 2003 ist man spielberechtigt für unsere Juniors. Und war am Anfang in einigen Gesprächen mit ein paar Spielern, vor allem mit den Älteren, ja, da sind aber die Kleinen mit und da müssen wir immer aufpassen, es ist zurück. Und ja, es hat nicht angedauert, wie ihr vorstellen könnt, dass man die ins Herz schließt. Und jetzt sind die meistens, hängen die U19 mit den Jüngsten, mit der U10 ab und die sind auch so eingeteilt, bei diesen Rhythmik-Sachen sind die immer gemeinsam. Und ja, also ich glaube, da sind schon einige Bande jetzt geflochten, die weit über das Trainingslager hinaus halten werden. Und das ist das Spannende. Was wir bei Wacker Nachwuchs ja auch speziell haben, ist, dass wir ab der U10, die ja eigentlich jahrgangsmäßig eine U9 ist, spielen wir jahrgangshöher. Also unsere U9 eigentlich spielt ja in der U10. Also unsere U10 ist eine U9, ja,
wenn man das
so sagen kann. Ja. Und der Hintergedanke, die auch einzubinden, ist eben nicht nur, dass das ein 2013er und Jahrhundertjahrgang ist, sondern dass das der erste Jahrgang ist, der jahrgangshöher spielt und dass sich die Kinder untereinander einfach besser kennenlernen, weil natürlich fangen wir mal so an, wir können aber nicht erwarten, dass er jedes Kind, nur weil es bei uns ist, gegen Jahrgangsältere spielen kann, die, weiß ich nicht, bei Warten spielen, bei Axam spielen oder so, bei den Gegnern, die wir halt in der Liga dann haben. Und das heißt, die müssten wir dann immer so ein bisschen rauf oder jahrgangsgleich oder jahrgangsecht oder jahrgangshöher spielen. Und oftmals, gerade bei den Kleinen, ist da ein bisschen Berührungsangst. Weil wenn man natürlich wie in einer Schulklasse die mal alle kennt und dann kommt man aber vielleicht nicht so oft dran und dann sollte man aber eher in seinem jahrgangsgleichen Jahrgang spielen, dann fehlt eher diese soziale Bindung und man fühlt sich einfach als Kind nicht wohl, wenn man die nicht kennt. Und das soll damit hier auch ein bisschen sozusagen vorgebeugt werden, dass sich die Jahrgänge besser kennen. Die können dann, weil sie sich einfach kennen vom Trainingslager, jahrgangsgleich oder jahrgangshöher spielen, weil sie eigentlich da die Woche da verbringen, sich kennen vom Namen, vom Aussehen und auch von den charakterlichen Zügen. Gemeinsam UNO spielen oder gemeinsam am Platz, auch teilweise gemischte Trainings haben wir. Also das war ja auch der zweite Hintergedanke, dass man die ja mal ab der U10 oder ab dem Jahrgang 2013 da eigentlich mitnimmt und mit einbindet, damit wir es einfach in der operativen Zeit dann in Innsbruck wieder leichter haben.
Wichtig sein generell und speziell solche Events wie so eine ganze Woche, wo du quasi jeden Tag aufeinander biegst, sowohl auf der einen Seite sportlich, aber auf der anderen Seite eben auch, um die menschliche Bindung einfach nochmal ein bisschen zu stärken.
Natürlich, also jeder Trainer weiß, dass man auf Trainingslager nicht nur wegen Trainieren fährt, sondern weil ganz einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, es auch ermöglicht, dass man sich persönlich einfach besser kennenlernt. Man hat nicht nur eben die Themen, taktische, wie verteidige ich, wie greife ich an, wie mache ich das und jene Standardsituationen, sondern wie verhalte ich mich beim Essen. Man kann auch dann gewisse Spielchen einbauen, was wir das öfter hier gesehen haben. ist natürlich dann, dass die Verlierergruppe vielleicht irgendwelche Aktivitäten dann zu erledigen hat, wie Klassiker ist, servieren abwaschen. Oder abservieren, abwaschen. Mhm. Und das macht die Sache natürlich gruppendynamisch wieder extrem spannend und lustig. Mhm. Wir hatten auch ein Konzert, das durften wir aber nicht aufnehmen, nach vielfachem Wunsch. Also, kurze Gesangseinlage. Und ja, so öffnet man sich persönlich und bekommt auf einmal doch ein ganz anderes Bild eventuell von einem Mannschaftskollegen, obwohl man mit denen schon 2-3 Jahre beisammen kickt. Und auf einmal sieht man den privat und es schaut einmal ganz anders aus, ja, wie das läuft. Und das ist ja das, was uns unterscheiden soll, auch am Spielfeld. Wenn uns jemand sieht und das Logo vielleicht von der Weite nicht erkennen kann, dann muss er sagen, hey, die spielen wie die Wackerbuschen. Ja, die sind so eine Einheit, die laufen füreinander, egal ob wir jetzt dann gut oder schlecht sind, aber wir geben nicht auf, wir sind eine Einheit und wir haben sozusagen, wir helfen uns gegenseitig auf dem Spielfeld. Und das fangen wir dann halt natürlich hier im Trainingslager auch ein bisschen ein, diese Atmosphäre.
Das heißt, die Stimmungslage ist, glaube ich, sehr gut, kann man sagen. Wir nähern uns ja eh schon dem Ende dieses Trainingslagers. Wie zufrieden bist du denn bisher mit dem ganzen Sportlichen, ja, was ihr erreichen wollt, was ihr euch vorgenommen habt?
Also bislang ist es auf allen Ebenen ein voller Erfolg. Also sportlich, sowie organisatorisch, sowie auf der persönlichen Ebene. Viele neue Freundschaften, wie gesagt, viele neue auch Eindrücke für mich als Nachwuchsleiter zu den einzelnen Spielern. Man darf ja nicht vergessen, also jetzt knapp eben die 12 Monate, waren 7 Monate, hatten wir eigentlich nur Online-Trainings. Also bin ich praktisch fast eigentlich erst seit 5 Monaten Nachwuchsleiter. Und wie gesagt, durch das, dass wir eben so zerstreut sind vom Campus her, habe ich gar nicht so viel die Möglichkeit, die Spieler zu sehen in ihren täglichen Aktivitäten. Und da ist es halt sehr komprimiert. Und hier auch Trainings zu leiten, gemeinsam mit den Trainern oder separat taktische Themen mit ihnen durchzugehen. Also wirklich inhaltlich lernen, Fußball lernen. Denn das ist halt eine wichtige Aufgabe von an jedem Verein, der was auf sich hält, dass er in die Trainerausbildung im eigenen Verein investiert, dass er eine Spielidee voranbringt, dass er deswegen auch eine Ausbildungsmethodik und Ausbildungspläne für die einzelnen Jahrgänge hat und das dann entsprechend auch ummünzt und speziell auch individuell einzelne Spieler ganz, ganz besonders betreut. Und von dem her ist das absolut der volle Erfolg. Und ja, es ist halt das Nächste, was man sagt in der Entwicklung von Wacker Innsbruck, wo man sagt, man kann immer jammern drüber, dass irgendwas nicht geht, oder man macht halt einfach neue Dinge im Rahmen des Möglichen und entwickelt sich weiter. Und das sollte eine Institution sein, also dass wir jedes Jahr so eine Zusammenkunft haben, dass wir die Saison so starten und dass das an für sich ganz normal ist, dass man bei Wacker Innsbruck für eine knappe Woche oder so einmal im Jahr zusammen Trainingsinhalte sich erarbeitet, die Mannschaft neu orientiert, auf der persönlichen Ebene wächst und eben auch in unsere Trainerausbildung, wenn wir hier zusammensitzen können und gewisse inhaltliche Themen abarbeiten können. Heute Abend haben wir auch SAP Sports One Workshop, weil das einfach notwendig ist. Das ist eben diese Backbone, das Rückgrat auch unserer Ausbildung, dass wir Sachen aufnehmen können, dass wir Sachen ablegen können, dass wir wirklich eine Datenbank aufbauen können zu den einzelnen Sportlern, zu den einzelnen Mannschaften, wie die sich entwickeln, wo Stärken, wo Schwächen sind, dass wir auch sehen, was wir mit denen gemacht haben, dass wir einfach einen Wissenspool schaffen. Der sollte auch einmal ein Trainer weggehen, dass wir sozusagen als Verein stabil bleiben können und das Wissen, das Know-how großteils bei uns bleibt und wir nicht immer von neu anfangen. Denn das wollen wir auch. Wir wollen ja auch ein Verein sein, der sagt, hey, der war mal Nachwuchstrainer bei Wacker Innsbruck, dann ist er Profitrainer geworden und dann ist er in die Top 5 Ligen gegangen. Das muss uns auch stolz machen. Also nicht nur die Spieler, die wir hoffentlich dann bei unserem Verein groß machen, sondern auch die Trainer, wo wir sagen, die waren bei uns, aber auch nicht mit Wehmut sagen, oh Gott, was machen wir jetzt, sondern die Nächsten sind schon da und wir machen so eine quasi Produktion und eine Pipeline an Trainern, die hier gerne einfach in den Nachwuchs kommen, um sich selber auch zu beweisen, um auch etwas zu lernen, um ihr Handwerk zu verfeinern und dann sich zu beweisen auch in der großen Profi-Welt.
Du hast schon die Testspiele angesprochen, die ihr im Trainingslager absolviert habt. Habt ihr da für jeden Jahrgang ein Testspiel ausgemacht und wie sind die so bis jetzt verlaufen?
Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also gegen den FC Südtirol gestern mit der U13 und U14, da hat man schon gesehen, dass wir auf einen sehr guten Gegner getroffen sind. die uns auch etwas voraus haben, nämlich im Bereich des Scoutings und im Bereich der Spielerlukrierung haben die halt in beiden Jahrgängen 40 Spieler. Also die haben das beides geteilt in zwei Mannschaften zu E20. Wenn ich unsere zwei Jahrgänge dazu zusammenzähle, die sind beide zusammen 30. Also da sind wir schon hinten nach. Und da möchte ich auch hier doch eine Sache ansprechen, die mir auch ganz speziell aufgefallen ist, wie ich hierher gekommen bin, dass es ein gewisses, sage ich mal, Ressentiment auch gibt, auch Spieler, wenn Wacker Innsbruck an einen Verein herantritt und sagt, der U10-Spieler, der U11-Spieler, U12-Spieler, das wäre ein Spieler, den würden wir uns gern vielleicht mal ausleihen für ein Jahr, ob das möglich ist, dass man da nicht immer auf offene Ohren und auf Zustimmung trifft. Und das ist auch etwas, an dem wir auf jeden Fall arbeiten müssen, wird teilweise an uns gelegen haben, aber auch irgendwo muss man auch vielleicht die Vereine sehr sympathisch und sehr positiv ansprechen und sagen, dass wir als Wacker Innsbruck ganz einfach unter jeden Stein und hinter jedem Baum nachschauen, wo nicht ein toller Spieler, eine tolle Spielerin stecken könnte. Und das ist nicht böse gemeint. Wir wollen jemand etwas wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen die Synergie nutzen, weil wir wissen, dass tolle Arbeit geleistet wird bei den kleinen Vereinen in den Regionen. Und dass die nicht alle von Haus aus sich bei Wacker Innsbruck anmelden, dass dort super Trainer in den Vereinen arbeiten, die Spieler auch fantastisch weiterbringen, aber dass dann eigentlich einer der wenigen oder der einzige Weg auch in den Profifußball vielleicht als Erwachsener zu finden, der ist dann halt dann doch bei einem größeren oder großen Verein, so wie bei uns. Und da möchte ich auch die WSG Wattens nicht ausnehmen. Also haben wir sozusagen den Luxus in Tirol, dass wir zwei große Vereine haben. Und das ist absolut keine Feindlichkeit den kleinen Vereinen gegenüber, dass wir ihnen die Spieler wegnehmen wollen, damit wir besser sein im Nachwuchs. Wir wollen einfach top sein, dann als Profimannschaft. Und dafür brauchen wir aber dann doch auch früh genug die guten jungen Spielerinnen und Spieler bei uns. Und ich glaube, es braucht sich nur jeder Nachwuchsleiter von einem Verein einmal für 10 Sekunden in meine Position begeben, was er machen würde. Also er würde, sobald er jemanden sieht, der wirklich talentiert ist, würde er einfach gerne zu uns holen. Natürlich ohne Zwänge, aber wenn die Spieler wollen und wir wollen, dann sollte ein Verein dem nicht entgegenstehen. Und wir haben auch schon mittlerweile ja einen Modus gefunden, wie wir dann auch mit den Vereinen mit ins Boot nehmen wollen, und das wird auch in Zukunft weiterhin so gelebt werden von uns. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch sehr viele Fans wieder für Wacker gewinnen werden und auch viele Vereine, die sich dann anschließen und sagen, ja, das finde ich eigentlich toll, was da jetzt für Ideen sind, was da für Zusammenarbeit möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft viel, viel positiver laufen wird. Drum ist mir eben auch, weil deine Ursprungsfrage war, wie es gelaufen ist. Also gegen beide Mannschaften vom FC Südtirol haben wir verloren. Und die anderen Mannschaften haben bis jetzt eine sehr gute Figur gemacht. Gestern haben unsere Juniors gemischt, auch mit ein paar Spielern von der U16 gegen die Erwachsenenmannschaft vom SV Naz gespielt, haben zwar leider verloren, haben sie aber sehr gut geschlagen. Und die sind ja auch in einer Woche, wo sie am Sonntag nach dem Spiel angereist sind und hier am Samstag direkt vom Trainingslager wieder zu einem Spiel, zum Spitzenduell da, Zweiter gegen Dritter in der Bezirksliga antreten. Also darum haben wir das dann auch von der Belastungssituation her so gesteuert, dass es nicht zu extrem wird.
Gleichzeitig muss man aber sagen, weil es ist, glaube ich, auch was du gerne hättest, dass wir es öfter betonen, nicht jeder Spieler, nicht jede Spielerin muss sofort ins Profigeschäft einsteigen, um bei uns sozusagen überhaupt spielen zu können. Also es ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht sofort schon, was Gott wie gut, ausgebildet sein, damit man bei Wacker Innsbruck spielen darf, oder?
Nein, kommt natürlich jetzt auf den Jahrgang an. Also wenn einer 16 Jahre alt ist, dann sollte er natürlich schon ein bisschen was drauf haben, das ist klar. Aber vor allem die Bereiche, also bis zu unserer U10, die bei uns in diesem Grundlagenbereich geordnet ist oder eingegliedert ist, da geht es wirklich um polysportive Ausbildung. Da machen wir sehr viele Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht immer mit rein Fußball zu tun haben, sondern wo es halt sehr viel eben um das Thema Rhythmik geht, Arm-Bein-Koordination, Gefühl, Körperbeherrschung, Stabi, Körpergefühl. Und da wollen wir auch die Kinder eigentlich mehr für den Sport und für Fußball speziell gewinnen und für unseren Verein. Also das ist sehr breiten Fußball lastig und eigentlich ist da nur das Kriterium, auf was wir schauen, hat ein Kind einen Bewegungsdrang, ist es zwei- oder dreimal die Woche schon ab der U7, trainieren wir dreimal die Woche und am Wochenende ist noch ein Spiel. Ist es organisatorisch möglich für die Eltern zu Zeiten um 15.30 Uhr dreimal in der Woche am Tivoli zu sein, am Wochenende noch ein Spiel zu haben und haben die Kinder Freude und Lust, das so zu machen. Also wir zwingen dann natürlich niemanden. Und wenn ein Kind dann einmal in der Woche gern kommt und sonst nicht, dann ist es vielleicht eher nicht für uns sozusagen. Das würden wir eben nur selber eine zu große Bürde und den Eltern auflegen. Mhm. Aber Kinder, die gern aktiv sind, Eltern, die das fördern, das sind absolut bei uns willkommen. Ob die jetzt mit dem Ball schon mal gespielt haben oder nicht, am Fuß, ist jetzt nicht so das Kriterium. Das lässt sich alles noch lernen in dem Alter. Das lässt sich alles machen mit dem nötigen Willen und der Motivation. Das bringen wir alles hin. Das ist überhaupt kein Thema. Dann wollen wir auch breiter aufgestellt sein.
Vielleicht gleich da eine Frage dazu. Wie wichtig sind denn da, wir haben jetzt zum erneuten Mal die FCW Sommer Kindercamps veranstaltet. Wie wichtig ist gerade so eine Veranstaltung dann, um auch die breite Masse, sage ich jetzt mal, anzusprechen? Und wird da auch schon gescoutet bei solchen Camps?
Also, ich glaube, das Scouting-Auge, das ist immer dabei. Selbst wenn man bei irgendeinem Dorfverein einmal einfach nur so zufällig vorbeikommt und dann sieht man gleich einmal einfach diese professionelle Deformation, heißt das, oder? Wo man das halt dann immer gleich sieht. Ja? Genau. Aber der Hintergedanke, zumindest in diesem Jahr, war, dass wir auch wieder mit dem Hintergrund der Corona-Krise, wo viele Eltern eben beschäftigt waren mit Homeschooling, wo viele Eltern zu Hause waren, die Kinder waren zu Hause und hatten dann doch viele Troubles. Und ich bin selber Papa von zwei Kindern im Alter von 8 und 10 Jahren. Und wenn meine Frau in dem Fall nicht Pädagogin, also Lehrerin wäre, die auch Sommerferien hat, dann weiß ich ja, was das für eine organisatorische Meisterleistung ist, dass man die 9 Wochen irgendwie abdeckt mit Ferienbetreuung für die Kinder. Und wieso sollten wir das nicht sozusagen auch bei uns anbieten und uns erstens einmal auch sympathischer machen, populärer machen. Ich sehe auch als Wacker Innsbruck unseren Auftrag nicht nur rein Spitzenfußball, sondern wir haben auch einen größeren gesellschaftlichen Auftrag, eben das Thema sich gerne bewegen, gesund leben. Hier im Trainingslager haben wir auch speziell die Lisa Totschnik mit, Ernährungswissenschaftlerin, die sich da auch um das kümmert, was die Menüzusammenstellung betrifft, die trotzdem kids-friendly, aber gesünder auch sein kann. Wir haben hier leider einen Getränkeautomaten, den müssen wir halt öfter ein bisschen überwachen. Aber habe auch schon ein paar Sachen einziehen müssen, ein paar Colas in der Kreuzschwert und Fanta, aber gut, die werden wieder austeilt dann am Samstag natürlich. Aber wir versuchen natürlich hier sehr viele Dinge mitzunehmen und mitzugeben den Spielern und ja, das lässt sich halt oft dann nur mit manchen, sag ich mal, drakonischen Maßnahmen. Ich habe auch zwei Schokoladen einzogen, zwei Tafel Schokoladen, die lachen mir an meinem Nachkastel, aber ich esse auch nicht, die gebe ich wieder zurück. Also von dem her sind wir dann doch sympathisch am Ende. Ja.
Alle auf dem gleichen, ja, die Regeln gelten für alle, gell? Egal ob für einen Leiter oder für die Kids. Für die ganzen Kids, ja, richtig.
Ja, eines der Themen für die Trainer ist natürlich Integrität, eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, wenn man mit Menschen arbeitet und man versucht, eine gewisse Vision zu erzeugen, dann gehört das natürlich dazu, dass man das vorlebt und dass man das ausstrahlt und das geht halt anders gar nicht. Man kann nicht von jemandem etwas verlangen und da streng sein, was man dann auch selber wirklich, wirklich nicht einhält. Das geht natürlich nicht. Also mir fällt es leicht, weil ich weiß auch, was das für Probleme mit sich bringt, ja, auf allen Fronten. Und es ist nicht schlecht, eben dieses Bewusstsein zu kreieren, was eigentlich Profisport tatsächlich heißt. Weil natürlich der romantische Gedanke, Fußballprofi sein, den haben viele. Wie dann wirklich das Profigeschäft, der Beruf Fußballer ausschaut. Ich möchte kein schwarzes Bild zeichnen, aber das ist natürlich schon ein sehr, sehr stressiger und mit extremen Challenges verbundener Job und man muss sich Tag für Tag aufs Neue beweisen. Es gibt eben immer wieder neue, die da hinein wollen, die sich beweisen wollen, die sich zeigen wollen, die einen Platz einnehmen wollen. Und das ist schon ein sehr, sehr knochenharter Beruf. Und ich möchte auch nicht, dass wir Illusionen bei den jungen Spielerinnen und Spielern kreieren und einpflanzen, die sie dann, wenn sie dann 15, 16, 17, 18 Jahre werden oder in erwachsenen Fußball sollen, die dann wie Seifenblasen zerplatzen und dann alle traurig sind, dass sie es nicht geschafft haben. Also man muss schon frühzeitig natürlich diese Key Message versuchen rüberzubringen und manche halten sich halt mehr dran, manche weniger und ja, darum geht es dann in Richtung Selektion dann, wenn es ab einem gewissen Alter geht, da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen und dann noch einmal mit dem Sprung in den Erwachsenenfußball noch einmal ganz speziell.
Zwischen den Zeilen haben wir ja schon gehört, so dass es ein bisschen ja, eben schwierig ist, wenn die ganzen Mannschaften in verschiedenen Lokalitäten eben trainieren. Da war ja dann immer die große Sache bei uns, wir brauchen ein Trainingszentrum. Wir wollen das Trainingszentrum. Ist diese Woche, die ihr jetzt habt, quasi so zum ersten Mal so ein erster Vorgeschmack, wie es ausschauen könnte, wenn man so ein Trainingszentrum hat, dass eben alle auf einem Fleck sein, alle verschiedenen Jahrgänge da trainieren, sich ja wahrscheinlich auch, man verschreibt sich ja sportlich sowieso einer Philosophie, nehme ich an. Das heißt, es wird da von ganz unten bis ganz nach oben das Gleiche trainiert oder halt beziehungsweise die gleiche Spielphilosophie. Ist das so quasi ja, der erste Vorgeschmack für ein Trainingszentrum und wie sehr geht dir selber das Trainingszentrum eigentlich ab und wie sehr brauchst du es? Also wie dringend ist es, dass wir es brauchen?
Ja, also wenn wir hier das ganze Jahr über trainieren könnten, wäre es natürlich, der Output wäre natürlich ein anderer. Das ist überhaupt keine Frage. Man muss aber realistisch bleiben, wie die Situation im Moment ist. Es wird weiterhin an diesem Thema gearbeitet und vielleicht wird es nicht gleich in einem Wurf gehen. So ein Stufenplan ist auch okay, das ist überhaupt keine Frage. Ich denke mir halt immer, einer meiner Leitsprüche ist, wenn du etwas nicht schaffst, dann hast du es nicht wirklich wollen. Also wenn wir das wirklich wollen, dann werden wir das hinbekommen. In kleinen Schritten ist auch okay, wenn der kleine Schritt jetzt einmal war in dem Jahr, dass wir eben die Woche hier beisammen sind und so trainieren, dann ist es auch gut und nächstes Jahr setzt man den nächsten Schritt und ich bin immer positiv gestimmt. Ja, es gibt immer Auswege aus Situationen und auf die muss man sich fokussieren. Es gibt immer viel mehr Gründe, wie etwas nicht geht, als wie Möglichkeiten, wie etwas geht. Und deswegen, ich sage immer, ich bin sehr bescheiden. Es gibt 50 Varianten, wie es nicht geht. Ich will nur die eine, wie es geht. Und an dem merken wir mit dem Vorstand, der ist da voll weiterhin motiviert und dahinter. Und noch einmal, wenn es in einem Stufenplan ist und wir Schritt für Schritt uns verbessern, ist es gut. Man muss sich nach der Decke strecken, aber nie vergessen, dass dahinter die Sterne sind und die wollen wir erobern. Und das wird bei uns absolut ein Thema sein.
Der Vorstand hat euch ja gestern besucht, auch habe ich gesehen. Das war ja, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Der Ali war ja voller Einsatz dabei beim Fußball, Tennis und so weiter.
Ja, das habe ich so auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Es ist erstens natürlich eine extreme Wertschätzung auch für die Nachwuchsabteilung, dass der Vorstand da, der Gerhard Stocker, der Ali, der Peter Margreiter, der Felix, Kotzubek, dass die uns da einen Besuch abgestattet haben in ihrem Termindschungel, den sie haben, dass sie da die Zeit gefunden haben, herauszufahren. Auch die Wirten und die Chefs vom Fürstenhof waren sehr angetan, dass die da sind. Und dann das Thema, dass sie sich auch praktisch mit einbaut haben, der Peter und der Ali, ins Fußball-Tennis-Spiel. Und das hat den Jungs erstens extrem gefallen. Es war sehr spaßig, muss ich sagen. Und das hat auch diese Berührungsangst, die es ja oft so gibt, dass etwas so steif dann abläuft, gerade wenn Generationen dazwischen sind, wenn auch diese Schwere der Funktion, ja, als sportlicher Leiter oder als Aufsichtsrat, wenn man daherkommt, die Kinder dann alle wie Ministranten da sitzen, das hat das gleich mal aufgebrochen. Der Ali ist auch noch wieder Tom Cruise mit der Brille am Anfang da, war mit dabei und das hat das natürlich sehr locker gemacht und die haben auch super gespielt, muss ich sagen. Haben wir, glaube ich, sehr viele Siege gemacht. Gegen mich und den Peter haben sie ein bisschen geschummelt, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber gut, da schlagt halt der Ober den unter. Ja, da haben wir uns natürlich, da haben wir nichts machen können, der Peter und die Jolina.
Renato, vielleicht zum Abschluss sprechen wir noch ein bisschen über dich. Du hast jetzt schon angesprochen, du bist jetzt, kann man sagen, gut ein Jahr bei uns. Wie ist denn überhaupt der Kontakt zum FC Wacker Innsbruck entstanden? Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt bei uns als Nachwuchsleiter oder die Funktion des Nachwuchsleiters übernommen hast?
Ja, das ist auch irgendwie eine witzige Geschichte, weil das ist interessanterweise über einen sehr, sehr netten Kontakt von mir gegangen, über den Edi Schmickl, der im Spielerberatungsbereich arbeitet, eine sehr interessante Person ist. Einer der, sage ich ja mal, man möge es mir verzeihen, aber einer der wenigen Seriösen, die es teilweise gibt in diesem Business. Ich glaube, man kennt sich aus, wenn man das sagt. Und ja, der hat von mir einfach auch schon vorher gewusst, eben bei den Vereinen, wo ich war, dass ich dort Assistenztrainer war, dass ich Spieleanalyse sehr viel gemacht habe, dass ich sehr aus dieser methodisch-wissenschaftlichen Ecke komme. Und wie er dann gehört hat, dass ich eigentlich aus dem Bereich Wasserbau, Umwelt, dass ich mal ein Jahr in einem Forschungszentrum für Klimawandel verbracht habe und so weiter, das hat er irgendwie im Hinterkopf gehabt. Und wie er dann einfach in ein Gespräch, wo es eben um Spieler gegangen ist, um Spieler, die er betreut, die bei Wacker spielen, wie er so in einem losen Gespräch mit dem Ali gesprochen hat und das Thema Trainingszentrum gefallen ist und dass das auch Thema Energie und Umwelt und Nachhaltigkeit. Und dann hat er gesagt, du, ich kenne da einen, der... Und Spielphilosophie und Nachwuchsidee, hat er gesagt, ich kenne da jemanden, mit dem musst du mal reden, der ist in Wien, der ist erstens einmal, ich soll es ja nicht planen, ja, jetzt rein bauingenieurmäßig, aber er hat gesagt, der kennt sich mal mit dem aus und der hat schon eben für den ÖFB, wo ich gearbeitet habe, war ich Kinder- und Jugendfußballabteilungsleiter und für den mazedonischen Verband habe ich sehr viel gemacht im Nachwuchsscouting und bei den Nachwuchsnationalteams und auch schon einmal so ein paar strategische Sachen für eine Fußballakademie in Asien. Mhm. Ja, aber auch ein Investor, der das sehr spannend macht, hat er natürlich schon einiges gemacht. Und ja, so sind wir mal zusammengekommen, haben wir gequatscht und es hat eigentlich geklickt gleich von Start weg, hat mir extrem taugt. Ich habe den Ali noch gekannt und immer sehr bewundert als Spieler, muss ich sagen, weil mir das einfach gefallen hat. Ja, das Herz, aber auch die Qualität, die er immer für mich gestanden ist, also ein Spieler, der nie aufgegeben hat, war für mich der klassische Duracell-Hase, der aber auch kicken kann. Und ja, dann habe ich noch einen sehr speziellen persönlichen Bezug als Mazedonier nach Tirol, der vielleicht für Tiroler jetzt nicht gleich so auffällig ist, aber Mazedonien ist an sich auch so ein bisschen aufgeteilt, eben der Teil, der jetzt Nordmazedonien leider heißt, das Nord klammer ich ein, und dann ist ein Teil halt in Griechenland, in Bulgarien, in Albanien, teilweise so irgendwie, und als Kind, wie die Story dann auf Tirol, Südtirol, Osttirol, das hat mich halt immer irgendwie so auch berührt, ja, und dann denke ich mal, ja, es muss ja nicht immer böswillig sein, aber man fühlt halt irgendwie mit, ja, und dann aber dachte, das ist eine lässige Geschichte, wenn das zustande kommt. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen und jetzt bin ich da und bin sehr happy darüber.
Ja, ich würde sagen, zum Abschluss, Renato, gibt es natürlich auch für dich, wie für jeden anderen Gast der Wackerstube, eine schnelle Runde Tacheles. Das heißt, wir werden dir zwei verschiedene Begriffe sagen. Du musst dir einen davon aussuchen.
Okay.
Dann lernen wir die noch ein bisschen besser
kennen. Das habt ihr mir am Anfang aber nicht gesagt, dass das
stimmt. Ja, aber ich habe gedacht, du als alter Wackerstubenkenner weißt ja schon, wie das bei uns läuft. Aber ich glaube, du schaffst das schon. Das schaffst du schon. Darf der Alex anfangen, natürlich.
Du kannst ja im schlimmsten Fall mit einer kurzen Begründung rausreden, warum du dich für den einen oder anderen Begriff entschieden hast. Wir starten mit der Frage, Renato, du warst ja sowohl im Nachwuchsbereich als auch schon im Erwachsenenbereich tätig. Deshalb muss ich da die Auswahl stellen, Nachwuchs- oder Erwachsenenbereich?
Nachwuchs.
Co-Trainer oder Videoanalyst?
Co-Trainer.
Co-Trainer oder Nachwuchsleiter?
Nachwuchsleiter.
Wir kommen in die Rubrik deiner ehemaligen Vereine sozusagen. Ist St. Pölten oder Austria Wien?
Rapid.
Okay, okay.
Mattersburg oder Wacker Innsbruck?
Wacker Innsbruck.
Als Jüngster die A-Lizenz abschließen oder das erste Mal im Bereich Profibereich arbeiten?
Was war für dich der größere emotionale Moment, wo du als Jüngster die A-Lizenz abgeschlossen hast oder wo du zum
gewusst hast, du warst? Wenn es so gemeint ist, dann die A-Lizenz abschließen. Ja, ja. Das war schon speziell mit der Gruppe, wo ich da war.
Ja. Kindercamps oder Nachwuchstrainingslager?
Nachwuchstrainingslager.
Hermann Stadler oder Gerald Baumgartner?
Hermann Baumgartner.
Also beide, okay. Also gut.
Und als allerletzte Frage haben wir ein bisschen recherchiert, eine sehr, sehr spezielle Frage, vielleicht ein bisschen eine kritische Frage. Was war denn kurioser? Der gescheiterte Transfer von Ramil Scheidaev, wenn ich das richtig ausspreche, oder deine Kündigung damals bei Mattersburg?
Ja, die Kündigung.
Ja?
Ja. Die war ganz speziell.
Die war ganz speziell. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das damals zugegangen ist?
Ja, du, das Spannende war, dass der Ramil Scheidaev hatte noch Vertrag bei Trabzonspor. Und hat aber dort vier Jahresvertrag gehabt, hat 2 Jahre schon abgesessen, hat aber beide Jahre dort nicht gespielt. Mhm. War so ein typischer Fall auch wieder jetzt, ganz um das auch als Nachwuchsleiter zu nehmen, von Fehltritt nach dem Nachwuchsbereich, U21-Nationalspieler, einer, der bei so vielen Scouts auf der Liste oben gestanden ist, Torschützenkönig bei der U21-EM, hat noch für Russland damals gespielt. Mhm. Und dann der Fehltritt, zu einem Verein zu gehen, der kein Ausbildungsverein ist, in ein Land zu gehen, was eher andere Strukturen hat, wo man auch, ist auch nichts Böses, aber wo halt für einen jungen Spieler es eher schlecht ist, weil man auf ältere Spieler, die haben so Heldenstatus, ja, die brauchen sie nicht mehr so oft beweisen, die sind einfach Helden, ja. Und dann ist er dann dort hingegangen und ist halt mehr oder weniger ins Fettnäpfchen gestiegen. Und sein Berater hat das halt mitbekommen und wollte ihn dort wirklich weglösen zu einem Verein, wo er eher westlich trainiert wird, wo er aufgebaut wird, wo er Trainer hat, die Ausbildungstrainer sind. Und das Thema war aber, dass Trabzonspor dann am 31. Mai oder so einen neuen Trainer bekommen hat. Und der hat gesagt, völlig zu Recht, würde ich auch so machen, ich möchte aber alle Spieler im Kader sehen. Und das, was der Martin Bucher normalerweise nie gemacht hat, der hat selber eigentlich immer sehr Korrektes, was die Spieler angeht. Also tu nichts herausposaunen, bis nicht alles unterschrieben ist. Und da ist ihm aber ein Lapsus passiert, dass er das dann in einer Pressekonferenz gesagt hat, dass der zu uns kommt. Mhm. Und auf einmal sind natürlich viele andere Vereine hellhörig geworden. Auf einmal ist ein riesen Tumult da entstanden. Und ja, wie es der Teufel dann so will, hat es dann einige Troubles gegeben. Es hat sich in die Länge gezogen, bis in der Türkei fängt die Meisterschaft viel später an in Österreich. Das heißt, die Vorbereitung viel später, der Trainer hat sich den viel später angeschaut. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen, dass es eigentlich viel länger gebraucht hat als notwendig oder als geplant. Und was dann die letztlichen Beweggründe vom Herrn Bucher waren, weiß ich bis dato nicht. Witzig war nur.
Und du warst ja dann
noch als, so witzig gefunden.
Obwohl du die Kündigung schon gekriegt hast, warst du ja als Co-Trainer noch auf der Bank beim Auswärtsspiel in Hartberg, oder?
Genau. Das Spannende war, ich habe noch an dem Donnerstag haben wir noch ein Gespräch mit Martin Bucher gehabt und in der Früh. Und da war also keine Art und Weise ersichtlich, dass irgendetwas da in die Richtung passieren könnte oder würde. Ja. Und dann haben wir noch Donnerstag-Training, Freitag Abschlusstraining. Am Samstag hatten wir das Spiel in Hartberg und da war der Martin Bucher auch noch so mit uns auf der Bank. Also da hat er sich das Spiel auch von der Bank, von der Trainerbank bzw. von der Ersatzbank mitverfolgt. Und dann am Montag, aber nach dem Spiel in der Früh, haben wir am Nachmittag das Training gehabt, läutet es bei mir an der Tür und ich habe einen eingeschriebenen Brief da. Und wie ich ihn aufmache, ist das mehr oder weniger die Beurlaubung also vom SV Mattersburg. Und das war natürlich dann schon sehr strange.
Ja, also, ja. Die muss aber schon...
Ja, brutal. Ja. Aber wir müssen sagen, wir können sagen, wir sind nicht ganz so unglücklich, dass du eben, ja, dass das da zu Ende gegangen ist, weil du ja jetzt bei uns bist und eben, ein super Posten hast, beziehungsweise einfach einen super Job machst. Und deswegen glaube ich, ist das schon gut, dass sich das alles so gefügt hat, wie es sich gefügt hat.
Ja, also manche Dinge hat man halt nicht in der Hand. Wir tendieren halt oft dazu, dass wir uns dann gerade wegen diesen Dingen so oft den Kopf zerbrechen und dabei übersehen wir halt oft leider, dass man genau die Dinge steuert, die wir wirklich selber in der Hand haben, eben wie man selber damit umgeht. Ich habe das jetzt nicht öffentlich in irgendeiner Form da kommuniziert und will das eigentlich nicht. Das hat ja auch alles keinen Sinn. Und ich bin trotzdem extrem dankbar, weil es eine Bundesliga-Adresse gewesen, wie auch immer da der Hintergrund war. Das ist ja nicht mein Thema oder meine Geschichte. Es ist trotzdem immer ein sehr ehrwürdiger Job, so wie auch da bei Wacker Innsbruck, also diese Chance zu bekommen, das muss man auch mit Demut nehmen und das ist generell eine, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die sehr wichtig ist, dass man weiß, dass man auch mit dem notwendigen Respekt und der Demut an die Sachen herangeht, das erleichtert sehr viel. Also ich bin schon sehr stolz, dass auch die Eltern das Vertrauen haben in uns, an mein Team, dass sie die Kinder dann gern zu uns schicken, dass sie wissen, dass sie hier gut betreut sind. Und ich hoffe, dass wenn die Kinder zurückkommen und daheim dann einen Obstsalat machen, weil sie es hier auch machen müssen, dass spätestens dann die Eltern sagen, okay, da geht wirklich in sehr vielen Bereichen bei Wacker Innsbruck von der Pike auf. Wir wollen das Fundament so stabil machen. Das ist wieder der Konnex zu meinem Bauingenieurwesen und zum Günther Kamper, meinen kongenialen Kollegen, dass wir da jetzt ein Fundament legen, was einmal so schnell nichts mehr erschüttert. Ja.
Perfekt. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Renato, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Eben, du bist ja eben, wie gesagt, mitten im Trainingslager. Ihr habt einen sehr vollgepackten Tag und da sind wir natürlich sehr froh, dass du uns ja so ausführlich davon berichtet hast. Wir wünschen euch natürlich noch alles Gute im weiteren, in den letzten Tagen sozusagen und natürlich eine gute Saison dann.
Dankeschön. Danke an euch. Wir sehen uns dann wieder in Innsbruck.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Liebe Grüße. Ciao.
Ciao. So, Alex, ich glaube, das war eines der längeren Interviews, die wir gehabt haben, in letzter Zeit zumindest. Aber ich bin sehr froh darüber, weil eben, wie gesagt, Renato ist schon ein Jahr da und natürlich gibt es da viel zu berichten. Und natürlich jetzt auch ein aus dem Trainingslager, da ist natürlich viel los.
Definitiv. Nein, ich finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, es sind so Leute, die oft im Hintergrund arbeiten, bei denen man nicht für Außenstehende vielleicht nicht immer ganz nachvollziehen kann, was so der Aufgabenbereich ist, welchen Tätigkeitsbereich sie sich befinden. Und da ist einfach, denke ich mal, spannend, wenn man so einen wie den Renato eben vor die Kamera holt, den einfach mal ein bisschen da ausfragt, was er so macht. Und natürlich, das Nachwuchstrainingslager ist momentan in aller Munde bei uns im Verein. Und ja, ich habe es jetzt schon davor gesagt, ich finde es einfach nach wie vor eine richtig coole Sache, wenn der gesamte Nachwuchs einfach zusammen da nach Südtirol reist, wenn der Vorstand da auf Besuch kommt und wenn wir das dann auch so auf unseren Social-Media-Kanälen teilen. Mhm. Und von dem hat uns, glaube ich, wie wir das den Eindruck gehabt haben, das hat uns, glaube ich, bestätigt.
Genau, ja, absolut, ja. Also wirklich sehr gute Stimmung. Ich glaube, es ist rundum, das kann man jetzt schon sagen, glaube ich, eine rundum gelungene Woche, gelungene Aktion, also sehr große Aktion natürlich. Sehr cool, wirklich cool, dass es das so weitergeht. Wir sind natürlich da voll dahinter, dass es so bleibt. Also das ist eh klar.
Gut. Auf jeden Fall.
So viel zu unserem Schwerpunkt. Wir haben ja doch eine eben lange Ausgabe heute. Aber du hast noch eine ganz kurze Info. Es gibt eine Neuigkeit bezüglich der Tickets für unser Spiel gegen Amstetten. Ja, so heißt es.
Genau, eigentlich zwei kleine Änderungen zu den letzten Spielen. Zum einen, die Stadionöffnung ist jetzt nicht mehr eineinhalb Stunden davor, sondern nur mehr eine Stunde davor. Ich glaube, das reicht aus. Trotzdem ist es natürlich super, wenn alle frühzeitig zum Stadion kommen, weil nach wie vor die 3G-Regel einfach gilt. Bei der 3G-Regel gibt es allerdings auch eine kleine Neuerung. Seit Mitte August zählt ab sofort nur mehr die zweite Impfung. Also die erste Impfung und dann plus 22 Tage, das gilt leider nicht mehr, sondern man muss jetzt den zweiten Stich quasi vollzogen haben, um den 3G-Nachweis quasi vorlegen
zu können. Bei Impfung vorlegen zu können, oder? Sonst muss man sich halt testen.
Genau.
Ja. Ja. Gut, ja, also wer eine Stunde davor da sein will, das wäre dann um 9:30 Uhr, oder? Ist das? Ja. Genau, in unserer Matinee. Wie gesagt, wir hoffen auf ein gutes Wetter und zahlreiche Zuschauer, ein tolles Spiel natürlich auch. Alles andere zum Gegner Amstetten gibt es natürlich in der Pressekonferenz, die dann morgen stattfindet. Genau. Wissen wir schon, wer dabei ist? Magst du schon dabei sein oder ist das exklusiv?
Ja, also kann ich schon verraten, ich habe ein bisschen einen Hintergedanken gehabt. Florian Kopp wird uns in der Pressekonferenz beehren, mit dem Hintergrund, weil er sicherlich die eine oder andere Frage kommen wird, wen er dann als seinen sonntägigen Kumpanen dann quasi auf der Rechnung hat, ob dann der Lukas Hupfer auf die Rolle vielleicht einnimmt, ob der Stefan Privanovic spielt oder wer auch immer sich da im Training herauskristallisiert hat als die ideale Lösung. Und von dem her habe ich mir gedacht, der Florian Kopp ist dann quasi die Größe momentan. Oder der Standard, der halt immer dabei ist.
Ja. Bei unseren sogar Spielen. In der Wackerstube, in jedem Spiel, genau. Überall. Genau. Ja, zum Glück, sind wir sehr glücklich. Ja, aber das ist nicht die Frage, die du ihm stellen wirst am Anfang, oder? Du lässt du sie da offen oder gibst sie weiter? Bin ich sehr gespannt.
Ja, ich bin noch nicht Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir morgen dann spontan.
Ja, passt. Das geht in Ordnung. Okay. Also, hat man das auch geklärt, wer morgen bei der Pressekonferenz dabei ist. Die schaut ihr dann euch bitte auch an. Und natürlich. Ja, alles andere, ich wünsche euch natürlich eine schöne restliche Woche, ein gutes Spiel am Sonntag und
einen schönen Gruß daheim.